der Automation Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Technologien, Trends und Nutzen von Automation.
Wir, das sind Kurt Bettenhausen und ich, Thomas Tauchnitz, wir freuen uns darüber, dass ihr in dieser Folge dabei seid. Bei uns hört ihr interessante Gäste zu spannenden und aktuellen Themen der Automation.
Herzlich willkommen, Björn Marmann, Teamleiter und Account Manager Industrial IT Solutions bei Spiratec. Björn, bitte stelle dich und auch die Firma Spiratec unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Vielen Dank, ich freue mich sehr, bei euch Gast sein zu dürfen. Mein Name ist Björn Marmann und ich bin seit 2019 bei der Spiratec. Momentan in der Rolle als Team- und Account Manager und ich bin für den Fachbereich Industrial IT Solution für die Standorte Köln und Dortmund verantwortlich. Mein Team und ich sind hauptsächlich auf die Themengebiete Story-End-Systeme, Infrastruktur und Security fokussiert, worunter eben auch das Patch-Management fällt. Die Spiratec ist ein unabhängiger Automations- und IT-Dienstleister mit den Fachbereichen Engineering, Automatisierung und Industrial IT. Und wir unterstützen Unternehmen aus der Pharma- und Prozessindustrie bei der Planung, bei der Umsetzung und Optimierung ihrer Systeme. Und das von eben der Feldebene und Leittechnik bis hin zu übergeordneten IT-Systemen, immer mit einem klaren Fokus auf praxisgerecht und regelkonforme Lösungen.
Ja, regelkonform passt ja zu unserem heutigen Gespräch. Björn, du bist Mitglied in einem Ad-Hoc-Arbeitskreis des NAMO-Arbeitskreises 4.18 Automation Security. Ihr habt euch mit dem Thema Patch-Management befasst und im Dezember ein NAMOR-AK-Praxispapier zu dem Thema veröffentlicht. Was genau versteht ihr unter Patchen und warum muss man eigentlich patchen?
Der Hintergrund ist, dass klassische Automatisierungs- und OT-Systeme, Operational Technology, zunehmend auf Standardbetriebssysteme und IT-nahe Komponenten basiert. So, aber gängige Methoden aus klassischen Office-IT-Umgebungen nicht eins zu eins übertragbar sind. So, für die Prozessindustrie heißt es, da natürlich dann Besonderheiten zu beachten. Einerseits haben wir sehr hohe Anforderungen an Verfügbarkeiten und Betriebskontinuitäten. Und auf der anderen Seite muss natürlich beachtet werden, dass das Patchen eben auch Systeme destabilisieren kann und damit im schlimmsten Falle Produktionsausfälle verursachen kann, wenn eben nicht sorgfältig geplant und im Anschluss gepatcht wird. So, damit erklärt sich auch, warum Patchmanagement besonders wichtig ist. Es braucht einen strukturierten, risikobasierten Ansatz, der Sicherheit berücksichtigt, um eben den Schutz vor Angriffen oder Manipulation zu gewährleisten, der aber auch die Verfügbarkeit berücksichtigt, sodass Produktionsprozesse stabil und zuverlässig laufen. So, ohne strukturierte Vorgehensweise könnten eben Schwachstellen unentdeckt bleiben oder auch Patchprozesse unbeabsichtigte Störungen verursachen.
Björn, vielen Dank. Das ist eine super solide Einordnung des Themas. Jetzt kommt natürlich die Frage, warum ihr als Arbeitskreis und die NAMO euch entschieden habt, das Patchmanagement so als so wichtig anzusehen, dass ihr es nochmal explizit für die Automatisierung in der Prozessindustrie behandelt.
Ja, das Dokument gibt es ja schon relativ lange und ist zurzeit wieder mehr als aktuell mit der Einführung von NIS 2. NIS 2 ist eine EU-weite Rechtsvorschrift zur Stärkung der Cybersicherheit. Und wir haben uns die Aufgabe gesetzt, diesen Leitfaden praxisgerecht zu bearbeiten. So, zunächst ist wichtig zu unterscheiden, dass mit dem Patchen nicht der Funktionsumfang eines Betriebssystems oder einer Applikation erweitert wird, sondern dass es sich um eine Korrektur bestehender Fehler oder Schwachstellen handelt. Und der Geltungsbereich reicht vom Betriebssystem über die Applikation bis hin zur hardwarenahe Software. So, die Installation von Patchen dient dazu, Cybersicherheitsschwachstellen zu beheben, Fehlfunktionen zu korrigieren und die Betriebsfähigkeit und Zuverlässigkeiten der Systeme sicherzustellen. So, das klare Ziel des Patch-Management ist es, das Zeitfenster der Gefährdung möglichst klein zu halten. So, denn ohne ein aktives Patchen besteht immer die Gefahr der Kompromittierung des Systems, womit wiederum Verfügbarkeit und Integrität beeinträchtigt werden kann, weil eben Angreifer durch nicht behobene Schwachstellen Zugriff auf Systeme erlangen und damit auch Produktionsprozesse beeinflussen können. Sodass, das heißt, erst die erfolgreiche Installation eines Patches schließt die Schwachstelle und beendet genau dieses Zeitfenster der Gefährdung.
Jetzt kommt natürlich eine spannende Frage auch vor dem aktuellen politischen Hintergrund. Wir haben ja in Deutschland kein Erkenntnisproblem, sondern offensichtlich ein Umsetzungsproblem. Gilt das auch fürs Patchen? Das heißt, wie ist euer Eindruck? Wird in der Industrie schon fleißig und zeitnah gepatcht oder wird das Thema eher stiefmütterlich behandelt und auch gerne mal ein bisschen von sich geschoben?
Ja, der allgemeine Eindruck ist, dass das Bild in der Industrie noch sehr heterogen ist. So, während in klassischen Office-IT-Umgebungen häufig und strukturiert und auch regelmäßig gepatcht wird, ist die Umsetzung in der OT ja oft noch deutlich zurückhaltender. So, die Gründe für Zurückhaltungen sind natürlich von Kunde zu Kunde ganz unterschiedlich. Der Eindruck, den wir aber in den vergangenen Jahren bekommen haben, ja, spiegelt ganz ähnliche Punkte wider. Das ist zum einen, dass sehr, sehr hohe Verfügbarkeitsanforderungen vorhanden sind, aber gleichzeitig auch die Angst vor Produktionsausfällen durch zum Beispiel inkompatible Patches besteht. So, und es bestehen halt auch immer Abhängigkeiten zu Herstellern mit ihren Freigaben, und darüber hinaus auch sehr aufwendige Kompatibilitätstests. Ja, und daraus ergibt sich so eine sehr typische Praxis, nämlich, dass Patches häufig auf geplante Wartungsfenster verschoben werden, oder sie erst bei akuter Bedrohung zeitnah umgesetzt werden. Unser Eindruck ist damit, dass zwar eine positive Entwicklung spürbar ist und das Bewusstsein für Security und das Patch-Management deutlich steigt, ja, und auch durch eine Einführung von zum Beispiel einer NIS-2-Richtlinie das Patch-Management für sehr viele Unternehmen faktisch verpflichtend wird oder auch schon ist, was den Handlungsdruck deutlich erhöht. Und das auch nicht nur für die Fachabteilungen, sondern auch für das Management. So ein Als Fazit würde ich sagen, dass das Patch-Management in der Industrie angekommen ist, jedoch die Umsetzung noch nicht flächendeckend ausgereift ist und es auch noch sehr, sehr große Unterschiede zwischen den Unternehmen gibt.
Danke, Björn. Das bestätigt meinen Eindruck. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Betrieb, der dann sagt, ja, wenn ich das jetzt tue, wie viel Ampullen kann ich dann mehr verkaufen? Und meine Antwort war, das ist die Voraussetzung dafür, dass du auch in Zukunft Ampullen verkaufen kannst. Aber das war nicht die Antwort, die er hören wollte. Björn, lass uns mal zur inhaltlichen Diskussion gehen. Du hast ja schon von so einem Zeitraum gesprochen, in dem Systeme gefährdet sind. Fenster der Gefährdung, glaube ich. Was versteht ihr darunter?
Ja, hier sind wir wieder bei dem eben schon angesprochenen Zeitfenster der Gefährdung. So, das beginnt eben nicht erst mit der Veröffentlichung einer Schwachstelle, sondern häufig schon deutlich früher. Nämlich zu einem Zeitpunkt, an dem noch niemand offiziell von der Schwachstelle weiß. Ja, also grundsätzlich kann man diese Gefährdung in vier Abschnitte unterteilen. Das ist die erste Phase, die Existenz einer Schwachstelle. Die zweite Phase, das Bekanntwerden dieser Schwachstelle. Dann gibt es eine Übergangsphase, die dritte. Und erst mit der vierten Phase wird die Schwachstelle geschlossen. So, in Phase 1 existieren Schwachstellen oft schon lange unentdeckt in Firmware oder Software. Dabei ist sie gleichzeitig aber auch schon intern entdeckt oder auch schon bekannt. Und damit kann sie aber auch schon aktiv von Angreifern ausgenutzt werden. Ja, aber es gibt eben noch keine öffentliche Information über die Schwachstelle. Das passiert erst mit dem Bekanntwerden, also Phase 2. Ja, die Hersteller oder auch Dritte erkennen Schwachstellen. Die Schwachstellen werden im Anschluss öffentlich gemeldet über einheitliche Kataloge von Schwachstellen zum Beispiel oder über das Bundesamt für Sicherheit in der Informatik, abgekürzt BSI. Und auch mit dieser Veröffentlichung steigt in der Regel das Interesse weiterer potenzieller Angreifer, was sehr, sehr gefährlich wird. So, und damit kommen wir in die Übergangsphase, Phase 3. Ja, es greifen erste Schutzmechanismen, wie zum Beispiel von Antivirensystemen oder auch Intrusion Detection Systeme, die den Netzwerkverkehr oder gewisse Systemaktivitäten überwachen, um verdächtige Muster oder Anomalien zu erkennen. Und parallel arbeitet der Hersteller auch schon an der Entwicklung und Freigabe eines Patches. Aber hier ist wichtig zu verstehen, dass die betroffenen Systeme in dieser Phase eben weiterhin verwundbar bleiben. Und erst in Phase 4, ja, der Patch wird veröffentlicht, der Patch wird auf dem entsprechenden System installiert und damit ist erst die Schwachstelle technisch geschlossen. Ja, das heißt, erst die erfolgreiche Installation des Patches schließt die Schwachstelle und beendet das Zeitfenster der Gefährdung.
Björn, es ist international standardisiert, die Listen gibt es, die Patches werden katalogisiert, sie sind zu finden. Das ist das eine. Jetzt schauen wir auf den betrieblichen Alltag. Wie erfahrt denn ihr oder die Fachleute in den Betrieben ganz konkret von den Schwachstellen, die in ihren installierten Systemen vorhanden sind, von den vorhandenen Patches und wie organisiert ihr diese Informationen?
Grundsätzlich sind viele verschiedene Quellen verfügbar. Das sind zum einen Informationen, die wir in erster Linie über Hersteller der Software oder des Automatisierungssystems erhalten. Es gibt die eben schon angesprochenen einheitlichen Kataloge von Schwachstellen. Hier sprechen wir in diesem Rahmen von Common Vulnerabilities and Exposures, abgekürzt CVEs. Ja, die bilden aber nur eine kurze Beschreibung der Schwachstelle. Und als Erweiterung dieser Kataloge und zur Behebung von Schwachstellen gibt es sogenannte Security Advisories, wie das CSAF, ja, das ist das Common Security Advisory Framework. Das ist kein zusätzlicher Informationskanal, sondern ein offener Standard, mit dem eben Sicherheitswarnungen zu Schwachstellen in einem einheitlichen und maschinenlesbaren Format veröffentlicht. So, und diese Informationen aus dem CSAF, die können automatisiert bezogen und eben verarbeitet werden. So, und als Ergänzung zum CSAF können noch weitere Quellen herangezogen werden, wie internationale Datenbanken, zum Beispiel die National Vulnerability Database, die NVD, als Ergänzung eben zum CSAF. Die NVD erweitert die CVE-Einträge wiederum um detaillierte Metadaten wie Schweregrad, betroffene Softwareversionen und Schwachstellentypen und eben auch um Referenzen zu Patches. So, und darüber hinaus gibt es zum Beispiel vom BSI den Warn- und Informationsdienst mit einem Blick auf die nationale Bedrohungslage. Oder es stellen auch sogenannte Computer Emergency Response Teams, CERT abgekürzt, Handlungsempfehlungen speziell für OT-Umgebungen zur Verfügung. Und hier kann man zum Beispiel das CERT des Verbandes der Elektrotechnik und Informationstechnik nennen. So, wir sehen, es gibt viele Quellen, die auch miteinander verknüpft werden können. Aber entscheidend ist nicht die Anzahl der Quellen, die ich nutze, sondern deren strukturierte Auswertung. Ja, und deshalb sollten die gesammelten Informationen immer systematisch mit meinen Asset-Systemen und den tatsächlich eingesetzten Softwareständen abgeglichen werden. Und genau, erst dieser Abgleich erzielt eine gezielte Bewertung, ob und wo Handlungsbedarf besteht.
Björn, du hast ja vorhin die vier Phasen erklärt und so als Laie habe ich verstanden, wenn die Veröffentlichung war, wird es erst richtig gefährlich, weil dann natürlich nicht nur die Freunde, sondern auch die Feinde diese Schwachstellen erkennen. Das würde dann heißen, wenn ich etwas von einer Schwachstelle und einem Patch erfahre, sofort patchen. Aber das wird in der Praxis ja so auch nicht gemacht. Wie sollte man denn dann vorgehen, wenn man von einer Schwachstelle und einem Patch erfährt?
Also zunächst sollte geprüft werden, ob der Patch für das eigene System überhaupt relevant ist. Ja? Dann müssen gewisse Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. Nämlich sollten Herstellerfreigaben vorliegen, um eben Kompatibilitäten und Stabilitäten sicherzustellen. Und es sollte die Kritikalität der Schwachstelle bewertet werden, um Prioritäten zu setzen. Dabei sollten eben produktionskritische Systeme besonders priorisiert werden, wohingegen eben nicht produktionskritische Systeme gegebenenfalls etwas länger warten können. So, und anschließend müssen vor der Umsetzung bzw. vor der Installation weitere Prüfungen erfolgen. Das ist zum einen, dass die Verträglichkeit eines Patches getestet werden muss, auf zum Beispiel Testsystemen. Und es sollten immer Freigabelisten und Herstellerinformationen aktiv genutzt werden, um eben Konflikte mit Hardware, Firmware oder Applikationen zu vermeiden. Und mit diesen Informationen kann erst eine Entscheidung über das weitere Vorgehen getroffen werden. Ne, muss ich sofort patchen, wenn die Risiken eben hoch sind und auch die Tests erfolgreich waren und eine Freigabe besteht vom Hersteller? Patche ich im nächsten Wartungsfenster, wenn kurzfristige Installationen gewisse Risiken birgt? Oder muss ich eben vorübergehende Ersatzmaßnahmen treffen, wie zum Beispiel eine Netzabschottung, falls ein Patch nicht sofort installierbar ist? So, wenn die Entscheidung für das Patchen eben getroffen wurde, sollte strikt nach Plan gepatcht werden. Das heißt, immer beginnend mit weniger kritischen Systemen und eben auch mit vorab durchgeführten Backups. So, im Anschluss der Installation der Patches müssen die Systeme immer auf Funktion und Integrität überprüft werden. Und als letzten Punkt sollten die Ergebnisse eben in der Asset-Inventarisierung aktualisiert werden.
Björn, jetzt sind die Zeiten extrem homogener Prozessleitsysteme, bei denen man einen Hersteller für alles verantwortlich machen konnte, so seit etwa 30 Jahren vorbei. Wenn wir draufschauen, dann ist die Realität in der Prozessleittechnik, dass verschiedene, um nicht zu sagen verschiedenste Systeme zusammenarbeiten müssen. Hardware, Betriebssystem, Applikationen des Herstellers, gegebenenfalls auch nochmal betreiberspezifische Software, die oben drauf kommt. Jetzt hast du uns beschrieben, wie man bei einem Patch sinnvollerweise umgeht. Wie kann man das denn in dieser Komplexität jetzt noch gemeinsam beherrschbar machen und trotzdem hinterher von einem verfügbaren System ausgehen?
Also die Komplexität entsteht dadurch, dass in Prozessleitsystemen mehrere Ebenen eng voneinander abhängen. Ja, das ist Hardware, das sind Betriebssysteme, das sind entsprechende Applikationen der Hersteller. Und Änderungen auf einer Ebene können unerwartete Ausführungen auf andere Ebenen haben. So, und zusätzlich kommt eben auch, dass in Systemen immer unterschiedliche oder sehr häufig unterschiedliche Hersteller, damit auch unterschiedliche Patch-Zyklen, unterschiedliche Freigaben existieren. So, um diese Komplexität beherrschbar zu machen, braucht es Struktur, Transparenz und auch klare Regeln. Ja, und zu Beginn sollten somit Rollen und Verantwortlichkeiten klar definiert werden, damit jeder weiß, wer prüft, wer gibt frei und wer installiert den Patch im Anschluss. So. Und dann ist eben eine durchgängige Inventarisierung durch oder mit Inventarverzeichnissen, sogenannten S-Bombs, entscheidend. Ja, S-Bomb ist die Abkürzung für Software Bill of Material. Das sind strukturierte, maschinenlesbare Inventarverzeichnisse aller Komponenten im System. So, und erst dieses Verzeichnis bildet die Basis, um Softwareversionen, Abhängigkeiten und Patch-Relevanzen zu bestimmen. So, und ergänzend dazu ermöglichen strukturierte Sicherheitsinformationen, zum Beispiel über das CISAF, einen automatisierten Abgleich von Schwachstellen und Patchmeldungen mit dem eigenen Inventar. Und darauf aufbauend muss eben die Patch-Kompatibilität sichergestellt werden. Es dürfen nur freigegebene Kombinationen eingespielt werden. Und diese Herstellerfreigaben sollten eben verbindlich berücksichtigt werden. So, und bevor Patches eben dann produktiv ausgerollt werden, sollten Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, was wiederum auch einen integralen Bestandteil darstellt. Ja, Patches sollten immer vorab getestet werden und im besten Falle auch in Offline-Testumgebungen. Dann sollten Backups mit nachgewiesenem Restore durchgeführt werden. Und darüber hinaus sollten auch im Falle eines Misserfolges definierte Rollback-Pläne existieren. So, und dann können eben auch noch so Dinge wie Write-Filter genutzt werden, um zum Beispiel Änderungen eines Systems jederzeit rückgängig machen zu können. So, und wenn ein Patch eben noch nicht verfügbar oder freigegeben ist, die Gefahr aber dennoch bekannt ist, sollten temporäre Ersatzmaßnahmen eingesetzt werden, wie zum Beispiel eine Abschottung des Systems, bis eben der Patch verfügbar ist.
Björn, das klingt ja alles richtig sehr logisch, aber auch sehr komplex. Das ist ein großes Aufgabenpaket. Wir reden jetzt allgemein über Patchen. Gilt das auch für Feldgeräte oder beschränkt sich das nur auf Automatisierungssysteme, computergestützte Systeme?
Nein. Wenn wir beides Patchen nennen, sprechen wir über sehr unterschiedliche Prozesse. Der Unterschied liegt vor allem in der Systemebene und in der Nähe zum laufenden Prozess. So, ein Leitsystem befindet sich typischerweise auf Level 2 des Purdue-Models. Das schließt SCADA-Systeme, PLS-Systeme oder auch HMI-Systeme ein. Ja, und diese Systeme sind in der Regel Software- und Betriebssystembasiert, meist auf Windows- oder auf Linux-Basis. Ja, und Patchen auf Level 2 ist deshalb zwar IT-ähnlich, aber unter klaren OT-Bedingungen. Ja, die unterliegen meistens OT-Change und Freigabeverfahren. So, aber in den meisten Fällen handelt es sich um Betriebssystem-Updates, Applikations-Patches oder auch Security-Updates der Leitsystem-Software. So, der entscheidende Vorteil ist hier, dass oft Test- oder Staging-Umgebungen vorhanden sind, sodass Patches vor dem Einspielen eben geprüft und dann im Anschluss erst gestuft ausgerollt werden können. So, ganz anders sieht das bei Feldgeräten aus. Feldgeräte sind meistens auf Level 2 des Purdue-Models. So, hier sprechen wir über Sensoren, Aktoren und Geräte, die direkt im Prozess wirken. Und diese Geräte nutzen häufig auch Embedded-Firmware mit begrenzten Update-Mechanismen und auch kaum Rollback-Möglichkeiten. So, und deshalb ist das Patchen in diesem Bereich in geplanten Stillständen möglich. Aber das Problem dabei ist, dass es in den seltensten Fällen 1:1 Testsysteme gibt, was das Risiko natürlich zusätzlich erhöht, da potenzielle Auswirkungen auf zum Beispiel Regelkreise oder auch Echtzeitfunktionen schwer vorhersehbar sind. Ne? So kann man unterm Strich sagen, dass Leitsysteme mit guter Planung, entsprechenden Wartungsfenstern, auch teilweise sogar im laufenden Betrieb ganz gut patchbar sind, aber Feldgeräte hochrisikobehaftet sind.
Ja, neuer Papier spricht sehr ehrlich aus, dass das Management von Patchen mit Aufwand verbunden ist. Und welche Möglichkeiten seht ihr denn jetzt, nachdem ihr euch so intensiv damit beschäftigt habt, diesen Aufwand nach unten zu bringen und das Management der Patches zu erleichtern?
Da gibt es mehrere zusammenspielende Faktoren, die eine Rolle spielen. Zunächst sollte eine nicht so große Systemvielfalt herrschen. Ja, also standardisierte Hardware, standardisierte Betriebssysteme und Leitsystem-Stacks aufgebaut sein, sodass ich vielleicht einmal testen kann und das dann mehrfach nutzen. Ja, dann benötigen wir eine sehr frühe Einbindung der Hersteller. Ja, die Idee ist hier, dass klare Patch- und Freigabestrategien bereits bei der Beschaffung und gegebenenfalls auch schon bei der Vertragsgestaltung eingefordert werden beim Hersteller. Ja. Dann sollte auf Kundenseite eine automatisierte Informationsverarbeitung vorhanden sein. Das heißt, ein Abgleich von Schwachstellenmeldungen mit dem eigenen Inventar sollte automatisiert laufen. Das reduziert den manuellen Analyseaufwand erheblich. Und es sollten auch Sicherheitsinformationen sehr strukturiert genutzt werden, wie zum Beispiel über das CSAF. Dann müssen klare Priorisierungen herrschen. Ja, es darf nicht einfach alles gepatcht werden. Es sollten risikobasierte Bewertungen durchgeführt werden nach Kritikalität und auch mit dem Fokus auf Prozessauswirkungen, ja, mit dem Blick auf relevante Systeme. Um die Arbeit dann zu vereinheitlichen, sollte es wiederverwendbare Tests und Rollout-Konzepte geben. Und dann muss eben auch noch auf organisatorischer Seite Klarheit herrschen, mit klaren Rollenverteilungen, also wer macht was, Verantwortlichkeiten und Entscheidungswegen. Und erst durch diese definierten Prozesse wird auch eine Entlastung der Fachabteilungen entstehen können.
Damit kommen wir zu einer persönlichen Frage, Björn. Was motiviert dich denn als Person, dich so intensiv mit Patches und dem Patchen auseinanderzusetzen? Gerade auch noch vor dem Hintergrund, dass du ja bei einem Engineering-Dienstleister tätig bist und nicht bei einem Anlagenbetreiber, den das ja gemäß EU-Gesetzeslage direkt betrifft.
Da ist zum einen natürlich die Motivation aus der Rolle des Dienstleisters. Wir sind als Dienstleister immer sehr, sehr nah am Kunden und auch deren Anlagen. Ja, und damit erleben wir auch eben die realen Entscheidungszwänge im Alltag der Unternehmen beziehungsweise auch der Mitarbeiter. Ja, und da zeigt sich, dass das Patch-Management ja mehrere Ebenen gleichzeitig betrifft. Das kann die IT sein, das ist in vielen Fällen die OT und auch Automatisierungsabteilungen. Dann betrifft das die Hersteller und natürlich auch uns als Dienstleister. Und damit entstehen eben Herausforderungen, wo Verantwortlichkeiten und Freigaben und auch Zuständigkeiten aufeinandertreffen. Ich bin überzeugt, dass genau an diesen Übergängen sich durch klare Regelungen und auch Zusammenarbeit große Verbesserungen erzielen lassen. durch zum Beispiel eindeutige Rollen- und Entscheidungswege oder abgestimmte Freigabe- und Testprozesse, ja, aber auch vor allem durch eine gemeinsame Sicht eben auf Risiken, auf Abhängigkeiten und auch auf Prioritäten. So, und ja, weitere Motivatoren sind dann natürlich, dass das Patchen einen sehr, sehr hohen Effekt auf die reale Risikoreduzierung hat, aber gleichzeitig das mit einem Patchmanagement der Mitteleinsatz oft überschaubar bleibt.
Eigentlich ist das euer Paper und auch dieses Gespräch ein wichtiges Argument. Leute, kommt in den Amur, denn also ich stelle mir vor, ein kleines Chemie-Pharma-Unternehmen, das 3 Betriebsingenieure und 3 Betriebe hat, hat nicht die Chance, ein eigenes Patch-Management aufzubauen, was diese Anforderungen erfüllt. Also da muss man einfach mit anderen nach vernünftigen Wegen finden, suchen und die auch finden. Björn, ihr habt das Papier fertig und eine nette Fee fragt dich, hast du 3 Wünsche? Also einen ahne ich schon, es sollen alle das Papier lesen und sich dran halten, aber du hast trotzdem noch 3 frei. Was würdest du der Fee aufgeben?
Ja, mein erster Wunsch wäre, dass das CSAF als verbindlicher Standard etabliert wäre und nicht als optionale Komponente geführt würde. So dass jeder im Betrieb oder auch der Entscheider, ja, klare Aussagen zu betroffenen Patch-Versionen, Abhängigkeiten und Status hat. Also mein zweiter Wunsch wäre, dass in jedem Falle alle Patch-Prozesse die Sicherheit und die Verfügbarkeit gleichermaßen berücksichtigt. Also dass nicht um jeden Preis gepatcht wird, sondern dass eben risikobasiert und geplant gepatcht wird. So, und mein dritter Wunsch wären Automatisierungssysteme, die von vornherein patchfreundlich sind. Ja, sodass die Gefährdung von Sicherheit, Prozessstabilität oder auch Verfügbarkeit deutlich minimiert wird.
Ja, Björn, vielen Dank. Das sind eigentlich realistische Wünsche. Das müsste die Fee können. Es hören ja auch genügend Feen und deren männliche Brüder zu.
Björn, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Welche 3 Schlüsselbotschaften möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss mit auf den Weg geben?
Also meine erste Schlüsselbotschaft ist, dass Patchen von Automatisierungssystemen kein IT-Thema ist, sondern ein OT-Thema beziehungsweise ein Anlagenthema. Ja. Patchen betrifft immer die Anlage, den Betrieb und die Produktion, also auch Sicherheit, Verfügbarkeit und Qualität. So entscheidet man nicht sorgfältig, kann sowohl ein fehlerhaftes Patchen als auch das Nicht-Patchen zu Sicherheitsvorfällen und damit auch zu Produktionsunterbrechungen führen. Zweite Botschaft ist, dass Nicht-Patchen auch eine Entscheidung ist, jedoch eine mit Konsequenzen. Ja? Das heißt, jede Verzögerung stellt ein bewusstes Risikomanagement dar. Und wer nichts macht, übernimmt eben auch die Verantwortung für die möglichen Folgen. Ne? Und wichtig ist dabei, dass bewusst entschieden, dokumentiert und bei Bedarf auch Alternativen geprüft werden. So, und das Nicht-Patchen muss nicht zwingend ein Versäumnis sein, sondern das kann durchaus auch ein bewusstes Risikomanagement sein. Wenn nämlich ein Patch verfügbar ist, das System jedoch hochkritisch ist oder die Test- und Stillstandszeiten aktuell nicht ausreichen, so dann kann das Risiko durch Patchen deutlich größer sein als das aktuelle Sicherheitsrisiko. So, und der letzte Punkt ist, dass eben strukturierte Prozesse wichtiger sind als die maximale Geschwindigkeit beim Patchen. Ja, das heißt, zu schnell eingespielte Patche können zu Inkompatibilitäten oder auch Ausfällen führen. Ja, es müssen klare Rollen und Verantwortlichkeiten existieren. Patches müssen in definierten Abläufen geprüft werden. Ja, es sollten immer inventarbasiert Entscheidungen getroffen werden. Das heißt, die Nutzung von zum Beispiel S-Bombs im Abgleich mit CSAF-Informationen zur Einordnung von Risiko und Dringlichkeit. Aber ebenso wichtig sind auch Rückfallkonzepte. Ja. Es sollte neben Backups mit geprüftem Restore sollten eben auch klare Rollback-Pläne existieren. So, und abschließend möchte ich noch sagen, dass nicht der schnellste Patch ist, der beste ist, sondern der Sicherheit, Verfügbarkeit und Qualität gleichermaßen berücksichtigt.
Vielen Dank, Björn.
Gerne.
Schön, dass euch diese Folge bis zum Schluss fasziniert hat. Uns hat es Spaß gemacht. Euch hoffentlich auch.
Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal beim Automation Podcast.